Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der zweiten Februarausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Ich bin Christian Bollert und es ist auch eine Radiosendung, um das mal
immer noch
fürs Protokoll. Genau, ja, aber vor allen Dingen Podcast. Naja, wie geht's dir?
Ich bin
durch, bist du ein bisschen, hast du gesagt.
Ja, ich bin ziemlich durch.
Ja?
Ja, ich bin ziemlich durch.
Beruflich oder
beruflich.
Mental?
Was, mental? Ach, mental, das ist alles multidimensional, Christian Bollert, das weißt du doch. Das ist eigentlich ganz gut. Beruflich. Ich bin echt froh über meine Pendelstrecke, die ich habe. Weil ansonsten würde ich, glaube ich, überhaupt nicht zum Fahren kommen gerade.
Ja, so geht es mir aber wegen Wetter. Also, aber gut.
Ja, aber das ist ja dann alles egal. Das hatten wir ja schon so oft.
Das sagst du immer.
Nee, das ist einfach voll gut,
das stimmt schon.
Wie man so sagt.
Aber ich kann sagen, weil das können ja die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du hast die Ärmel hochgekrempelt und das ist vielleicht so ein Zeichen, dass du musst gerade viel machen, worken. Du workst gerade relativ viel.
Das stimmt.
Ja.
Das ist in der Tat so, aber zum Glück.
Und jetzt auch noch hier im Podcast wird auch noch geworkt.
Naja. Ja. Wobei das natürlich mit dir immer noch natürlich auch noch ganz andere Aspekte hat. Ne?
Es multidimensional.
Ist ja nicht nur multidimensional.
Ist es. Ja.
Genau. Ja. Wir haben uns auch in diesem Monat vorgenommen, einen multidimensionalen Podcast zu produzieren. Und ob uns das gelingt, das dürft ihr, geschätzte Hörerinnen und Hörer, entscheiden.
Und wenn ihr das gut findet, dann gebt uns 5 Sterne. Das geht ja mittlerweile bei Spotify auch und bei Apple.
Also, das ist mir auch aufgefallen.
Selbst dir als, also gerne, wenn euch der Podcast hier gefällt, gebt uns gerne 5 Sterne. Wenn er euch nicht gefällt, bitte keine Bewertung abgeben.
Jetzt muss ich doch nochmal kurz nachfragen bei Ihnen, Herr Bollert. Mhm. Ich entnehme dem, dass mit dem Rad gerade nicht so viel geht bei dir.
Doch, es geht einiges, aber wie du es kennst, im Februar auf der Rolle. Einiges ist auch übertrieben, aber so 1-2 Mal die Woche schaffe ich es auf die Rolle.
Freie Rolle oder feste Rolle?
Feste Rolle, aber oldschool, also nur Hinterrad eingeklemmt und dann, ja. Also freie Rolle wäre mir ein bisschen zu gefährlich fürs Wohnzimmer.
Und
kann ich aber.
Glaube ich dir sofort, dass du das kannst.
Sogar freihändig.
Ja, glaube ich dir auch.
Und mit viel Schwitzen.
Ja, Fachfrage, wie ist das von der Geräuschkulisse her mit der Rolle?
Oh, seitdem ich neulich mal wieder meine Kette geölt habe, besser.
Okay.
Ich glaube, vorher war es ganz schön laut für die Nachbarn, aber jetzt ist es flüsterleise.
Und es kam von der Kette?
Ja, also vom Zahnkranz, also vom Antrieb. Hatten wir ja neulich das Thema auch. Ja, es war wirklich relativ laut und dadurch irgendwie hat es so sehr, sehr wie so eine Waschmaschine im Schleudergang klang das so ein bisschen. Da habe ich auch gedacht, oh, so abends um 9 ist das nicht mehr so nett. Aber mit ein paar Spritzern Öl und dann Kette wieder abwischen danach, wunderbar. 1A, flüsterleise, würde ich sagen. Hat sich ehrlicherweise auch in der Zeit niemand beschwert, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und dachte, oh Gott, das muss man ja hören. Aber ich habe ja natürlich auch wahnsinnige Kräfte, die da auf die Rolle wirken. Das ist vielleicht jetzt auch nicht ganz,
Herr Bollert nimmt Schwung für die Saison.
Und den Podcast.
Und den Podcast. Und der kommt jetzt. Mit Werkstattmeisterin Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig haben wir im Januar eine neue Serie angeschoben. In Mein Fahrrad ist krank geht es um mechanische Probleme am Rad und ihre Lösungen. Wir haben sehr viele Einsendungen bekommen, um die wir uns noch kümmern werden.
Sehr, sehr viele, muss man sagen. Ja,
diesmal geht es um Hennings Fragen und wir klären auch noch, ob es im Fahrradbereich eigentlich eine Bibel gibt.
Das sind Aspekte, die wir besprechen werden. Und Gerolf, du hast es ja schon angekündigt, dieser Podcast ist multidimensional. Deswegen gucken wir natürlich auch auf verschiedene Themen. Und ganz am Anfang und jetzt gleich sprechen wir mit Winfried Herrmann. Und wer sich auskennt, der weiß, das ist der Verkehrsminister von den Grünen aus Baden-Württemberg, früher auch mal im Bundestag gewesen, verkehrspolitischer Sprecher. Und der hat sich ziemlich kritisch zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung geäußert. Der war ja auch schon mal Thema hier im Dezember im Antritt bei Detektor FM mit Rebecca Peters vom ADFC. Und wir sprechen mit ihm darüber, was denn in über 10 Jahren Verkehrsministerium in Baden-Württemberg unter seiner Führung so geklappt hat fürs Fahrrad und wo es vielleicht auch noch klemmt und vor allen Dingen auch, wie sich die Stimmung unter den Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten ja jetzt geändert hat und ob sie sich überhaupt geändert hat. Also viele, viele Fragen, die wir haben an den Verkehrsminister aus Baden-Württemberg und natürlich auch, ja, ich sag mal, die Perspektive, die er hat für das Bundesland, was ja bisher zumindest für viele Außenstehende eher so als Autoländle gilt. Ne? Das also gleich unser Thema. Auch nach gut 3 Monaten fühlt sich die Bundesregierung immer noch neu an. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP steht in den nächsten Jahren vor ziemlich großen Aufgaben und aus der Fahrradperspektive, also aus unserer Perspektive, sind unter anderem die Verkehrswende einzuleiten und idealerweise ist die auch gleich noch mit zu meistern. Viele hatten noch während der Koalitionsverhandlungen auf eine grüne oder einen grünen Verkehrsminister gehofft und in Fahrradkreisen hat dann die Vergabe des Verkehrsministeriums an die FDP doch zu deutlicher Kritik geführt. Die ADFC-Chefin zum Beispiel, Rebecca Peters, hat ja hier im Podcast im Dezember so einige Kritikpunkte auch angesprochen.
Wer jedoch auf die Bundesländer schaut, entdeckt gleich mehrere grüne Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Unter ihnen ist Winfried Herrmann der Dienstälteste, denn er ist bereits seit mehr als 10 Jahren im Amt. Wir wollen in dieser Episode mit ihm darüber sprechen, wie sich Radverkehrspolitik in einem Bundesland konkret umsetzen lässt und welche Erfolge und Baustellen es ganz konkret in Baden-Württemberg gibt. Deshalb sagen wir Hallo nach Stuttgart und herzlich willkommen, Herr Herrmann.
Hallo, schöne Grüße.
Herr Herrmann, mehr als 3 Monate nach den Koalitionsverhandlungen, können Sie es uns ja vielleicht hier in diesem Podcast sagen, sind Sie im Herbst mal gefragt worden, ob Sie sich den Job des Bundesverkehrsministers so grundsätzlich vorstellen können?
In den letzten Jahren immer mal wieder. Ich war ja dann konkret bei den Verhandlungen nicht dabei.
Und was war Ihre Antwort?
Tja, ich habe gesagt, es war immer mein, sozusagen, als ich Bundestagsabgeordneter war, habe ich immer wieder gedacht, dass würde ich gerne machen, aber gut vorbereitet, nicht ohne, dass ich vorher Landesverkehrsminister irgendwo war. Also wenigstens die Vorbereitung wollte ich haben. Jetzt hätte ich sie gehabt. Aber jetzt ist es an die FDP gegangen, was mich im ersten Moment schon auch geärgert hat, wie viele andere auch. Aber 2 Monate danach ist keine Zeit mehr, um sich zu ärgern, sondern jetzt ist Herr Wissing Minister und die FDP stellt sozusagen den Minister in diesem Bereich. Und jetzt werde ich mit ihm kooperieren, wie übrigens auch mit allen seinen Vorgängern. Auch die CSU-Minister, denen habe ich das angeboten, weil ich überzeugt bin, dass gerade im Verkehrsbereich so viele Themen sowohl den Bundestag als auch den Bundesrat durchlaufen müssen, dass man zwingend kooperieren muss. Und wir haben auch einiges durch die Kooperation hinbekommen. Ich habe jetzt aber doch die erheblich bessere Hoffnung diesmal, dass in einer Koalition, wo die Grünen beteiligt sind, wir auch im Verkehrssektor mehr verändern, mehr hinbekommen, auch wenn wir das Verkehrsministerium selber nicht besetzen. Denn es gibt ja einen Koalitionsvertrag und eben halt die Koalition. Und ich kenne den Herrn Wissing ja auch schon einige Zeit und habe auch schon mit ihm gesprochen und ihn auch auf der Verkehrsministerkonferenz erlebt. Also von daher habe ich auch das Gefühl, da geht was. Wir werden jedenfalls die Chance nutzen. Wir Grünen haben uns vorgenommen, dass wir natürlich mit unseren Ideen, mit unseren Impulsen kommen werden und auch vorstellig werden.
Auf Herrn Wissing werden wir sicher gleich auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, aber mich würde doch noch interessieren, das heißt, Sie würden es jetzt auch nicht ausschließen, bei einer neuen Bundesregierung, sagen wir mal, nächste Legislaturperiode dann doch Verkehrsminister zu werden?
Naja, also was ist das für eine Frage? Jetzt ist beginnt gerade die Periode und bei uns ist ja auch noch nicht alt in Baden-Württemberg. Ich mache gern mal einen Job und im Übrigen halten mich ja viele Leute eigentlich sowieso schon für fähig fürs Rentenalter. Also von daher werde ich das jetzt auch, muss man auch sehen, dass es in Berlin und in anderen Bundesländern gibt es ja inzwischen wirklich, wie Sie gesagt haben, eine ganze Reihe von Senatorinnen und Ministerinnen. Es sind ja inzwischen 6, als ich vor über 10 Jahren angefangen habe, da gab's, war ich der einzige tatsächliche Verkehrsminister. Es gab noch Bremen, die Senatorin, der Senator ja immer sozusagen gemischt Minister ist, der alle möglichen Zuständigkeiten hat. Und das hat sich heute sehr verbessert, sehr verändert. Überhaupt, die Verkehrsministerkonferenz diskutiert heute anders mit einer völlig anderen Grundhaltung die Themen als noch vor 10 Jahren.
Darauf wollen wir auch gleich noch zurückkommen. Eine letzte Frage zur Bundesregierung sei aber noch gestattet. Sie haben Herrn Wissing ja auch schon angesprochen und Sie haben auch gesagt, dass Sie natürlich mit ihm zusammenarbeiten werden. Logischerweise, das bringt, glaube ich, auch Ihr Amt ja so mit sich. Aber im Koalitionsvertrag, den Sie auch schon angesprochen haben, steht ja jetzt nicht so viel drin zu Fahrradverkehr, ne?
Nee, es sind ja praktisch ein Satz zum Radverkehr und zum Fußverkehr. Das habe ich auch damals kritisiert, da war ich sehr unzufrieden. Wie gesagt, ich war leider nicht mal in der Verhandlungsgruppe, ich war nur außen rum und deswegen war ich schon verwundert. Aber es steht immerhin der richtige Satz, denn dass man die Radstrategie umsetzen will. Und die ist ja ambitioniert. Und das heißt eben halt auch, dass wir länderseitig auf drauf drängen müssen und auch die Koalition, also die Bundestagsabgeordneten müssen darauf drängen, dass dann das Wenige, was da drin steht, auch so, wie es gemeint ist, umgesetzt wird. Weil der einfache Satz, wir werden die Radstrategie umsetzen, ist ein ziemlich großes Projekt.
Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Sie sind aktuell der dienstälteste Verkehrsminister in Deutschland. Über was haben Sie sich in den letzten 10 Jahren am meisten geärgert?
Es gibt ein Dauerärgernis, das ist, dass alles zu lange dauert. Wirklich alles, egal was man macht. Und am meisten ärgert mich natürlich, wenn Infrastrukturen, die wir brauchen für die Verkehrswende, wenn die auch ewig dauern. Und unlängst habe ich mich sehr geärgert, als ich, das kann ich ja mal sagen, dass es einer der Schwerpunkte in Baden-Württemberg ist, dass wir die Radschnellwege ausbauen. Und zwar mit viel Elan, mit Geld und mit Personal. Und dann kommt aus der Verwaltung, sage ich dann, jetzt möchte ich mal gern wissen, wie eure Pläne aussehen. Wann ist die Planfeststellung, wenn man überhaupt eine braucht? Wann ist die in Betrieb? Wann beginnt der Bau? Wann können wir sagen, wir nehmen den Radweg in Betrieb? Und dann kriege ich dann so Listen von 2027, 2028 sind wir dann soweit. Da war ich dann schon geschockt, weil selbst ein Radweg inzwischen bei uns 10 Jahre dauert, bis man ihn macht. Man kann eigentlich sagen, ein Radschnellweg ist halt nicht einfach ein Radweg, sondern ist einfach eine kleine Straße. Aber trotzdem, das sind so die Ärgernisse, dass es verdammt lang dauert mit der Umsetzung und man dann sich immer wieder fragt, wenn wir dafür, für diese einzelnen Dinge schon so lange brauchen, wie wollen wir dann eigentlich das Klima schützen und die Welt retten? Weil die ist dann schon längst untergegangen, bis wir mit unseren Projekten dann endlich durch sind.
Dann bleiben wir doch mal da ganz konkret bei dem Thema. Sie haben vor über 5 Jahren diese Machbarkeitsstudien für 60 Radschnellwege im Ländle erstellt. 2017 dann 3 Pilotrouten sehr konkret auch in Angriff genommen und fertiggestellt sind heute eben im Jahr 2022 nur ganz, ganz wenige Teilabschnitte. Warum, erklären Sie uns, warum dauert das so lange?
Ja, weil die Radschnellwege quasi dieselben Regeln durchlaufen müssen wie eine Straße. Und da kommt dann halt, man muss schauen, gibt es Betroffenheiten des Artenschutzes, des Naturschutzes, es muss alles durch Studien abgeklärt werden. Dann gibt es in der Regel Betroffenheiten, dann muss man Ausgleichsmaßnahmen überlegen und planen. Und wenn es dann in eine Planfeststellung geht, dann dauert es schon mal gleich 2 Jahre mindestens, bis man überhaupt alle Vorbereitungsmaterialien beieinander hat, bis man in eine Planfeststellung geht. Und die geht dann in der Regel auch 1 bis 2 Jahre, dann gibt es Klagen. Und ich musste leider auch feststellen, dass bei den Radschnellwegen waren alle dafür. Also ich könnte jetzt das Beispiel rausgreifen, den Radschnellweg entlang des Neckars, also von Stuttgart Richtung Cannstatt und Blochingen und dann weiter ins Vilstal, wo wirklich viel Verkehr ist und viel los ist und wo eigentlich ein hohes Potenzial da ist. Und kaum hatten wir gesagt, wir machen das, haben alle Hurra geschrien und wir sind dabei. Und als es dann ins Detail ging, ist bei jeder Trasse, die man vorgeschlagen hat, gab es irgendwelche Kritikpunkte und bessere Vorschläge. Also es sind Naturschutzeinwendungen, es sind Interessenseinwendungen, weil jemand dort Gelände hat oder einen anderen Plan hat. Es ist natürlich, in Ballungsräumen ist ja praktisch jeder Quadratmeter verbaut und gehört jemand. Entweder ist es Gewerbe oder Wohngebiet oder es ist irgendwie Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet. Also es ist schon schwierig, überhaupt freie Flächen zu finden. Und was ich leider auch feststellen musste, im Radbereich gibt es auch einen Haufen Besserwisser. Ja? Kaum hast du mal endlich mit der Verwaltung eine geeignete Trasse, kommt gleich irgendjemand und sagt, er wüsste aber, dass es ziemlich blöd ist und er hätte eine viel bessere Überlegung. Und dann geht die öffentliche Debatte los. Also das ist schon schwierig bei uns in Deutschland Infrastruktur zu bauen, weil eben viele mitreden und viele Dinge zu beachten sind. Aus diesem Grunde habe ich gesagt, ich möchte gern, dass man diese Planungen auch unter dem Gesichtspunkt macht, wo können wir Zeit gewinnen, wo können wir schneller sein, was können wir ohne aufwendiges Planfeststellungsverfahren bald realisieren. Und wir haben ja in einem Fall sind wir wirklich schnell und gut vorangekommen. Das ist bei dem allerersten Radschnellweg, der federführend vom Landkreis Böblingen gemacht worden ist, aber mit viel Geld und Unterstützung von uns. Dort haben wir eine vorhandene Straßentrasse, die durch den Wald ging, also eine ehemalige Panzerstraße, die ist asphaltiert worden. Und das war das erste Stück, wo wir wo einige Kilometer zusammengekommen sind, dass man mal zeigen konnte, so könnte ein Radschnellweg aussehen. Und dieses Projekt hat inzwischen zwei Verlängerungen. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei 8 oder 10 Kilometern insgesamt. Wir haben dann den Radschnellweg Neckartal und Vilstal. Da haben wir eine Strecke gehabt, wo man ohne weitere Planungen, weil einfach das Gelände uns gehört hat und weil es keine ökologischen Probleme gab, den hat man letztes Jahr eingeweiht. Das sind aber halt 1,2 Kilometer. Also das ist jetzt meine Strategie, alles, was möglich ist, sofort zu machen, um Lust zu erzeugen, dass möglichst viele sehen, wie das bequem ist, auf solchen Wegen zu radeln und dass ich einfach mehr Unterstützung finde vor Ort und dass die Kritikaster und die Einwender, dass die dann vielleicht auch ein Einsehen haben und eher auf der Seite der Verlierer nicht sein wollen, sondern auf der Seite der Gewinner das machen wollen.
Das Thema Planung und die Dauer von Planung und die Komplexität, gerade in Deutschland, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Wir wollen Sie aber hier auch nicht nur mit den Kritikastern und den Besserwissern nerven, sondern wollen natürlich auch fragen, was hat Sie denn am meisten gefreut in Ihrer Amtszeit als Verkehrsminister?
Also gefreut hat mich letztendlich, wenn ich jetzt sozusagen etwas länger zurückblicke, dass ich merke, dass die öffentliche Debatte und die Gespräche, die ich führe mit Bürgermeistern, mit Landräten, dass sie heute völlig andere Themen haben. Also vor 10 Jahren sind fast alle zu mir gekommen und haben gesagt, sie wollen diese Umgehungsstraße, jene und machen sie endlich diese Straße und vorher brauchen wir gar nicht miteinander reden und so. Und heute, nach 10 Jahren, hat es natürlich einen starken Generationenwechsel gegeben bei den Landräten, bei den Bürgermeisterinnen. Und insgesamt ist die öffentliche Debatte eine andere. Und das Gleiche gilt für die Verkehrsministerkonferenz. Vor 10 Jahren haben die überwiegend männlichen, es gab, glaube ich, damals gar keine Frau, die männlichen Verkehrsminister haben, als wir beiden Grünen gesagt haben, man muss auch mal über Klimaschutz, über Lärmschutz, über Emissionen beim Verkehr sprechen, da haben die gesagt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind für Verkehr zuständig, das heißt Infrastruktur bauen, das heißt Straßen bauen. Ja, so. Heute sagen alle, eigentlich sind wir Mobilitätsminister und Senatorinnen und wir müssen uns über Mobilität, moderne Mobilität auseinandersetzen. Und ich freue mich regelmäßig, wenn Bürgermeister beim Treffen vor Ort sagen, übrigens hat die Stadt jetzt ein Elektroauto als Dienstwagen angeschafft oder ich fahre übrigens auch Rad. Also dass einfach erkennbar ein Wechsel in der Mentalität, im Denken da ist. Und das ist schon auch ein Stück weit die Frucht meiner und unserer Arbeit hier im Ministerium. Da haben wir wirklich was bewegt. Eben nicht so viel bewegen konnten wir dort, wenn es um die Infrastrukturen dann ging. Das dauert einfach seine Zeit, aber auch da habe ich natürlich inzwischen die Freude, nach 10 Jahren kann man schon das eine oder andere Projekt, was man selber angestoßen hat, auch einweihen. Beispielsweise die Elektrifizierung der Strecke von Ulm zum Bodensee, ein Ewigkeitsprojekt, das haben wir zu Beginn unserer grünen Regierungszeit vor 10 Jahren, haben wir da die Mehrheiten geschafft, dass es finanziert wird, angestoßen wird, den Bund getrieben und das ist dann auch gemacht worden. Also gibt es inzwischen schon auch viele, also nicht nur ein Beispiel, sondern auch viele Beispiele, die einem freuen, Spaß machen und motivieren.
Sie haben schon angesprochen, da hat sich was verändert in den letzten Jahren. Das beobachten wir hier auch im Podcast, wo wir die Verkehrspolitik in Deutschland ja auch sehr, sehr intensiv mitverfolgen. Und spannend auch Ihre Wahrnehmung, dass die Frauen als Ministerin da auch eine große Rolle offensichtlich spielen beim Thema Mobilität, Nachhaltigkeit und Klima. Jetzt ist aber auch so, wenn man von draußen drauf schaut, ne, und das geht uns natürlich jetzt so als hier Podcastmacher, dann denkt man bei Baden-Württemberg in der öffentlichen Wahrnehmung eher so trotzdem noch an das Land von Autobauern und denkt irgendwie, naja, CDU ist ihr Koalitionspartner. Ist da wirklich so viel Raum für Fahrrad?
Ja, also Fahrradfahren ist heute Konsens. Da muss ich mich nicht mehr streiten. Das war aber vor 10 Jahren anders. Da bin ich sozusagen beschimpft worden und lächerlich gemacht worden als Fahrradminister. Heute muss ich darüber nicht mehr diskutieren. Ich muss natürlich diskutieren, wie viel Geld wir bekommen und wir werden auch immer wieder Geld nachfordern wollen. Aber das hat sich verändert, da ist die CDU auch nicht das Problem. Die CDU hat sich da wirklich gewandelt, das muss man einfach anerkennen. Warum das halt immer noch wir mit Autoland identifiziert wird, ist natürlich auch, ich meine, Mercedes-Benz ist halt ein großer Weltkonzern und Audi und Porsche gehören zum großen VW-Konzern und sind für sich genommen auch Weltmarken, die einfach schon allein in der Werbung sind die dominant und natürlich auch als Unternehmen, als große Arbeitgeber. Aber wenn man mal schaut, in der, sag mal, die Branchenliteratur anschaut, also Fahrrad, und wenn man unter den Insidern, die mit Fahrrad, nicht nur mit Fahrrad fahren, sondern Fahrradplanung und Fahrradwege machen, also in der Republik umschaut und also unter den Fachleuten, da sagen alle, guckt nach Baden-Württemberg, was die da alles machen. Und das kann ich, glaube ich, schon sagen. So systematisch, strategisch, wie wir in den letzten Jahren den Radverkehr entwickelt haben, das ist einmalig in der Republik. Deswegen sind wir auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Wir sind da gut vorangekommen, weit vorangekommen. Also meine Klage über, dass wir nicht so schnell bei den Radschnellwegen sind, sollte nicht übertönen, dass wir ja viele Radwege geschaffen haben, die einfacher zu bauen waren und insgesamt eine andere Radkultur im Lande haben und viele Städte sehr viel davon profitiert haben, dass sie die Förderbedingungen deutlich verbessert haben. Und wenn man das Ranking anguckt des ADFCs, dann kann man ja feststellen, dass ziemlich viele Städte in Baden-Württemberg da inzwischen ganz vorne sind. Also Freiburg ist schon lange bekannt, Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg, also nicht nur die klassischen Universitätsstädten. Und das ist natürlich Ergebnis von guter Kommunalpolitik, aber auch natürlich von guter Förderpolitik des Landes.
Trotzdem hatten Sie jetzt ja auch die Radschnellwege nochmal angesprochen. Wir haben auch vorhin mal die Zahlen genannt. Also sind Sie ja auch merklich nicht zufrieden mit dem Fortschritt da. Trotz solcher Visionen, solcher Vorhaben, wie viel Gestaltungsspielraum hat man als Landesverkehrsminister?
Also im Bereich Radverkehr sehr viel. Also das kann man sagen, dass wir die Radpolitik in Baden-Württemberg ist, würde sagen, fast ausschließlich aus dem Ministerium heraus entwickelt worden. Aber natürlich brauchen wir bei der Umsetzung die Kommunen. Und natürlich brauche ich das Parlament für Mehrheiten, für Beschlüsse und so weiter. Aber unsere Konzeption hat drei große Bausteine. Der größte ist die Radstrategie, also eine Strategie mit Maßnahmen hinterlegt und Zuordnung von Maßnahmen vollzogen, also auch in großer Absprache mit den Betroffenen und mit den Beteiligten. Ein Konzept, wie wir bis 2030 eben den Radverkehrsanteil deutlich vergrößern wollen, dass wir zu einem landesweiten Radnetz von 7.500 Kilometer kommen mit hoher Qualität, dass wir 700 Kommunen in dieses Netz eingebunden haben wollen. Das ist sozusagen in wenigen Stichworten die Radstrategie und parallel dazu Ausbau des Radnetzes. Ganz wichtig, kommunale Netze, aber auch Landesnetze. Da ist das Allerwichtigste, dass wir, auch das ist neu, dass wir Personalstellen bei den Landkreisen und bei den kreisfreien Städten geschaffen haben, weil wir gemerkt haben, wir können Förderinstrumente zur Verfügung stellen, aber wenn vor Ort keine Planer da sind und niemand, der sich verantwortlich fühlt, wird es nichts. Jetzt gibt es in allen Kreisen Kreiskoordinatoren und die haben jetzt eine Befugnis und die haben eine Verantwortung und wir unterstützen das. Und seit 10 Jahren machen wir, das war ja eigentlich unser Startpunkt, die Kampagne Radkultur, die insbesondere die Motivation zum Radfahren, die Aufklärung übers Radfahren, die einfach die Grundhaltung gegenüber dem Fahrrad, die kulturelle Anmutung von Fahrradfahren und so weiter, das und immer wieder voranbringt mit guten Ideen, mit Wettbewerben, an denen viele teilnehmen. Das sind die Bausteine, die wir gut gestaltet haben. Also das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, da kann man richtig viel machen. In anderen Bereichen ist es viel schwieriger. Also den Bundesverkehrswegeplan kann ich als Land nur sehr begrenzt gestalten, weil es, wie der Name schon sagt, ein Plan des Bundes ist, beschlossen am Ende vom Bundestag und damit ist es Gesetz. Wir sind sozusagen in der Findungsphase beteiligt, bringen uns ein, aber am Ende beschließt der Bund, was er will. Und die Länder sind ausführende Behörden. Das heißt, man muss als Land eigentlich machen, was einem der Bund per Gesetz vorgibt. Also da gibt es nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist sehr schwierig. Im Bereich öffentlichen Verkehr, also Schienenpersonennahverkehr, haben die Länder ja die Kompetenz, die ausschließliche Kompetenz. Da können wir viel gestalten. Da haben wir richtig viel Ausbaumaßnahmen, Verbesserungsmaßnahmen gemacht. Aber da hängt man natürlich auch davon ab, was die Deutsche Bahn für ein Netz anbietet, um den Verkehr zu machen. Aber die Projekte des Ausbaus von Stadtbahnen, Regionalschnellbahnen, S-Bahnen, je nachdem, wie das heißt, da sind wir auf der einen Seite Treiber und Förderer und auf der anderen Seite immer wieder auf Partner auf kommunaler Ebene angewiesen. Das muss ich schon generell sagen. Es gibt sozusagen zwei Seiten der Partnerschaft. Einmal Richtung Bund geht nur was, wenn man da versucht, über die Kanäle Verkehrsministerkonferenz, Bundestag, Bundesrat und auch durch Direktkontakte Vorschläge zu machen, sich einzubringen. Und in die andere Richtung muss man gut mit den Kommunen zusammenarbeiten, sonst klappt es auch nicht. Also das Land hat schon eine Zwischenposition und ist vielfach Antreiber, Geldgeber, Gestalter, aber immer darauf angewiesen, dass andere mitmachen.
Jetzt haben Sie vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie natürlich logischerweise viele Ziele haben, viel zu tun haben. Wären wir mal ganz konkret. Also wie muss ich mir denn so Ihren Alltag vorstellen? Ich nehme an, Sie fahren wahrscheinlich mit dem Fahrrad ins Ministerium. Und wenn Sie jetzt nicht Podcast-Interviews geben, was machen Sie denn so einen ganzen Tag am Schreibtisch? Videokonferenzen und E-Mails?
Also E-Mails schreibe ich selber gar keine. Also die Post und die Mails, da haben wir extra Bürgerreferenten, die das bearbeiten, beantworten. Da kriege ich ja mehrere hundert im Monat. Das wäre völlig unprofessionell, wenn ich da anfangen würde, das selber zu beantworten. Auch, weil die ja zum Teil auch professionell beantwortet werden müssen, weil Bürgerinnen und Bürger machen manchmal konkrete Vorschläge oder kritisieren konkrete Punkte. So nach dem Motto, da ist gestern mein Zug wieder nicht angekommen, das ist aber schon seit Wochen so. Und dann schreiben sie da von wo nach wo. Das kann ich ja nicht alles recherchieren. Dafür haben wir ja Fachleute, die das angucken, dann antworten. Ja, aber es geht um die Tagesabläufe. Also wir haben seit ungefähr 2 Jahren eine völlig andere Situation. Meine Tage sehen völlig anders aus als früher. Früher war ich sehr viel jeden Tag irgendwo auch im Land vor Ort abends veranstaltet. Das ist alles weggefallen. Ich bin weitgehend entweder im Ministerium, also in verschiedenen Räumlichkeiten des Ministeriums, meistens in meinem eigenen Ministerbüro und dann eben noch im Landtag oder, falls das Kabinett stattfindet, auch noch im Neuen Schloss. Aber auch das Kabinett findet seit Monaten nur virtuell statt. Die Fraktionssitzungen sind immer hybridmäßig, da gehe ich, wenn es immer geht, hin. So, wie geht es dann im Alltag? Also ich stehe sehr früh auf. Das Erste ist, dass ich natürlich die Zeitung lese und dann schaue ich mir meinen Tagesablauf an, dann gucke ich nochmal die Papiere an, die wichtig sind, unter Umständen eine Rede oder einen Text für ein Interview. Und dann radle ich ins Ministerium. Da bin ich wirklich glücklich, dass ich das kann. Ja, das ist übrigens ein Vorteil. Wenn ich immer unterwegs bin, dann ist es oft so, dass man ja zu Hause abgeholt wird mit einem Auto, weil man da ja nicht immer mit dem Zug irgendwo hinkommt im Flächenland. Und jetzt, wenn man immer im Ministerium ist, kann ich immer ins Ministerium radeln und abends heim. Das ist eigentlich schon schön, dass es wenigstens diese Begegnung gibt. So, dann geht es meistens los mit der Lagebesprechung. Das ist sozusagen die Führungsebene. Und dann mit den Leuten, die der Führungsebene zuarbeiten, Presseschau überlegen, was muss man tun, muss man direkt reagieren. Und dann jagt im Moment gerade eine Fachbesprechung die andere und zwischenrein öffentliche Geschichten. Also heute zum Beispiel war jetzt eine größere Session zum Thema Mobilitätspass, Mobilitätsgarantie. Das sind unsere Großprojekte in dieser Legislaturperiode. Da geht es um den Ausbau und die Verbesserung des öffentlichen Personenverkehrs und um eine neue Finanzierungsform. Das haben wir lang vorbereitet. Das war heute ein großes Meeting mit Landräten, Oberbürgermeistern, Fachleuten, wo ich dann die Einführungsrede halte, wo es anschließend eine Diskussion gibt. Und danach gibt man ein kurzes Interview oder muss Pressemitteilungen korrigieren. Und dann ging es weiter mit der Ratidee, wo ich quasi mit dabei war, die Ratideen zu kommentieren, Fragen von Journalisten zu beantworten. Jetzt ein Podcast, Heute Abend habe ich noch einen Termin mit dem Oberbürgermeister von Stuttgart. Also es ist immer so eine Mischung aus Gesprächen und aus Fachkonferenzen, viele Fachkonferenzen und Fachgesprächen innerhalb des Ministeriums, weil wir machen eigentlich so gut wie keinen Termin ohne eine gute Vorbereitung. Also wo man erstens zum ersten Mal das sozusagen die Unterlagen sichtet, dann mit den Fachleuten bespricht, was sind wichtige Punkte, was will ich vorantreiben, wie machen wir das, und man bespricht auch mögliche Konflikte und so weiter. Also die Tage sind in der Sache abwechslungsreich, aber von der Bewegung her eher langweilig und starr. Und es gibt, letzte Woche war ich die ganze Woche nur am Schreibtisch und vor dem Übertragungsgerät, und zwar immer am gleichen Platz. Das war natürlich ziemlich nervig.
Das kennen wir hier auch, und deswegen schätzen wir auch unsere Pendelstrecken, und deswegen sind wir natürlich auch interessiert daran, wie weit haben Sie es denn vom Ministerium bis nach Hause?
Ich habe es nicht weit. Das sind irgendwie so 2 Kilometer. Also das ist keine große Heldentat, aber immerhin. Es gibt immerhin einen Berg, wo ich hochfahren muss. Morgens kann ich schön runterrollen und werde frisch. Da war ich in Berlin, als ich Abgeordneter war, hatte ich immer 40 Minuten Einweg. Das war ein anderes Training. Aber das ist jetzt hier, da ist Stuttgart nicht groß genug.
Ja, 2 Kilometer klingt gefährlich kurz, aber das kann ja auch jeder selbst einschätzen. Also einfach nur, um da auf andere Gedanken zu kommen. Aber Christian hat also recht gehabt mit seiner Mutmaßung, dass Sie mit dem Rad fahren. Sie haben die Initiative Radkultur schon erwähnt. Die ist ja nun auch über 10 Jahre alt. Welche Erfolge haben Sie da und wie messen Sie diese Erfolge?
Also der größte Erfolg ist, glaube ich, dass in diesen 10 Jahren wir die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen aufgebaut haben. Als ich angefangen habe, gab es gerade die Idee, dass man das macht. Und es gab wenige Kommunen, die dabei waren. Und es gab eine Geschäftsstelle. Und das haben wir alles ausgebaut und verstetigt. Und heute kann man sagen, dass einwohnermäßig im Arbeitskreis Fahrradfreundliche Kommune sind fast 3/4 aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg quasi abgebildet. Also sprich, alle größeren Städte, Landkreise sind da drin. Und da merkt man auch schon, unser Ansatz ist, wir stärken Netzwerke, weil wir wissen, man macht nicht alles alleine. Und es ist gut, wenn sozusagen die schon weit vorne sind, ihre Erfahrungen einbringen, sodass andere, die hinterherkommen, davon lernen können. Ich wollte nur noch vorher noch nachtragen, wenn man in Stuttgart in der City 2 Kilometer Rad fährt, erfordert es höchste Konzentration. Insofern ist es immer eine Herausforderung. Da muss man wirklich aufpassen. Das wollte ich nur noch nachtragen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders, wenn man 2 Kilometer irgendwo übers Land fährt.
Das ist absolut richtig, kann ich Ihnen nur recht geben, weil ich auch ein paar Mal schon in Stuttgart war. Das ist, glaube ich, so. Gerolf spielte, glaube ich, darauf an, dass der Kopf mal durchgepustet wird. Das ist dann wahrscheinlich in so einer Situation eher nicht so.
Da brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich kann Ihnen sagen, auch 10 Minuten können schon helfen. Ist besser, immer noch besser als nichts.
Absolut.
Da können wir natürlich nur zustimmen. Müssen Ihnen aber auch gestehen, wenn wir hier im Fahrradpodcast Antritt Baden-Württemberg hören, im Fahrradkontext, dann denken wir auch immer an ein bestimmtes Thema, und zwar die 2-Meter-Regel. Die gibt's ja bei Ihnen im Land, und das ist ja so eine Spezialität. Also Radfahren ist auf Wegen unter 2 Metern Breite verboten, es sei denn, ein Weg ist wirklich offiziell zum Radfahren freigegeben. Wir wissen aus einigen Gesprächen, dass Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Baden-Württemberg da seit Jahren ziemlich verärgert sind. Wie stehen Sie denn zu dieser Regelung?
Naja, ich habe ja schon vor 20 Jahren, als ich Vorsitzender des Kuratoriums Sport und Natur war, gegen diese 2-Meter-Regel gekämpft, weil ich es für unsinnig halte. Habe dann gedacht, als ich hier in die Regierung komme, das schaffe ich ab. Dagegen stand dann immer das Landwirtschaftsministerium. Selbst als wir Grünen das besetzt hatten, gab es keinen Konsens dazu. Inzwischen kann man, glaube ich, sagen, dass das Leben irgendwie an dieser Regel vorbeigeht. Also erstens wird es nicht mit der Polizei verfolgt, die Durchsetzung dieser Regel. Und zweitens ist es auch so, dass die Fahrradfahrer inzwischen auch ihre Wege finden. Und so Trails sind ja auch wirklich besser, als wenn sie auf irgendwelchen Wanderwegen fahren. Und die sind da und dort in den Wäldern entstanden. Und meine Antwort und mein Angebot an das Landwirtschaftsministerium war immer zu sagen, ihr braucht ja nicht den ganzen Wald freigeben, weil ich möchte ja auch nicht, dass das Wild gestört wird, weil Radler überall wild durch die Gegend fahren, sondern sie sollen auf bestimmten Trails fahren. Und das gilt übrigens auch für Wanderer, dass man nicht überall läuft. Und ich verstehe auch gut, dass wenn man als Wanderer auf einem schönen Pfad ist, dass man da ungern von einem Biker irgendwie erschreckt werden will. Und da und dort gibt es die Begegnung. Und ich glaube, die Biker sind inzwischen rücksichtsvoller geworden. Und die Wanderer haben da auch ein Einsehen. Also in der Praxis höre ich eigentlich kaum mehr von Konflikten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir, also die Regeln ist irgendwie, die sollten wir abschaffen.
Das Zweite, woran wir denken im Kontext mit Radfahren und Baden-Württemberg, ist dann nach der 2-Meter-Regel, sind die mittelständischen Unternehmen, die sie ja bei sich haben, also wissen wir auch, Baden-Württemberg, das Fahrrad oder Herr von Dreis hat da gewirkt und hat so den Vorläufer des Fahrrads erfunden. 2017 haben wir mit Minister Peter Haug damals gesprochen und der sagte uns dann, dass die Fahrradfirmen in Baden-Württemberg, gerade die Mountainbike-Firmen, ihre Produkte auf hauseigenen privaten Trails testfahren. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich leider nicht bestätigen. Also nicht, weil ich es dementieren muss, sondern das weiß ich wirklich nicht. Ich kann aber sagen, dass wir in Baden-Württemberg relativ viele Firmen haben, die mit Fahrradverkauf, Fahrrad zusammenstellen, Entwicklungsprodukten, Patenten im Einzelbereich, dass wir da ziemlich viel haben. Auch wir haben auch einen großen zentralen Händler in Stuttgart, der insgesamt auch das Radfahren gut fördert. Wir haben richtig große Radgeschäfte inzwischen. Also das Baden-Württemberg boomt so richtig. Also man wird sich, wer vor 10 Jahren in Stuttgart war und das vergleicht mit heute, der wird die Stadt nicht mehr wiedererkennen, was Radverkehr anlangt. Also heute Morgen hatte ich das echte Vergnügen, dass ich an einer Kreuzung, die ich täglich benutzen muss und wo es so einen Übergang gibt, wo man so auf eine Zwischenverkehrsinsel zwischen 2 Spuren fahren muss und dann muss man warten, bis die Ampel wieder grün wird, wo ich schon immer gedacht habe, oh je, da dürfen auch nicht mehr als 2 Fahrräder kommen. Und heute Morgen, wie gesagt, wir sind im Winter, waren 2 große Cargo-Bikes unterwegs plus 2 andere. Und da habe ich gedacht, das ist schön, dass man jetzt sehen kann, dass es inzwischen so viele Radler gibt, dass schon die mäßigen Ausbaumaßnahmen nicht mehr ausreichen, weil es einfach einen höheren Bedarf gibt. Und das ist gerade die Cargo-Bikes sind in Stuttgart so im Stadtbild inzwischen aufgrund der Förderung durch die Stadt. Auf der einen Seite, die Stadt fördert Familien mit Cargo-Bikes, die ihre Kinder transportieren. Wir fördern beim Gewerbe die Cargo-Bikes und das ist gut sichtbar. Und das wollte ich nur auch sagen, dass sich wirklich sichtbar was verändert und jetzt muss auch die Jetzt müssen natürlich auch die Infrastruktur nachziehen, weil die Fahrradständer sind eigentlich für die Cargo-Bikes schon mal zu klein. Und man merkt, an vielen Stellen sind auch die Wege zu eng und die Kurven sind zu eng. Und das sind jetzt alles neue Herausforderungen. Also das ist jetzt auch die Antwort, wenn man Baden-Württemberg denkt, denkt man die 2-Meter-Regel. Das glaube ich, dass das eher Spezialistendenken ist. Für die normalen Alltagsradler hat sich sichtbar was verändert. Und für die von außen kommen, kann ich nur sagen, wir sind das Land mit inzwischen an die 20 touristischen Radfernwegen, wobei mehrere viel Sterne haben vom ADFC, weil sie so schön sind. Also es ist auch touristisch attraktiv, mit dem Fahrrad nach Baden-Württemberg zu kommen. Ich glaube, den Ruf haben wir uns schon erarbeitet.
Das können wir auch bestätigen. Also wir sind natürlich Spezialisten, sonst hätten wir ja auch unseren Beruf verfehlt. Aber wir denken natürlich nicht nur an die 2-Meter-Regel. Gerade wo Sie das eben erwähnen mit den Lastenrädern und wenn sich dann 2 begegnen oder überholen, muss ich dann doch nochmal auf die Radschnellwege zu sprechen kommen. Wie ist denn da jetzt so der Horizont? Also wenn man so schaut auf die Übersicht, dann steht bei ganz vielen, die sind in Planung. 2017 wurde das ja angestoßen. Wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also wir hatten es vorhin von diesem Planungs- und Zuständigkeitspfropfen. Wird der sich in den nächsten Jahren absehbar lösen? Was denken Sie?
Also es wird auf jeden Fall besser werden, weil einfach auch auf die Personalstellen geachtet haben, dass die Regierungspräsidien auch Leute kriegen, damit die Planungen vorankommen. Also ich habe die klare Vorgabe, dass sie in dieser Periode 10 Radschnellwege hinbekommen bis 2030, 20. Und ich habe gesagt, wenn der Radweg nicht ganz perfekt ist, bin ich auch zufrieden, wenn der größte Teil gebaut ist. Und ich habe auch gesagt, dann gibt es halt mal, wenn es Probleme gibt, halt mal ein paar Meter, keine 4 Meter Standard oder noch einen separaten Fußweg, sondern dann muss man halt auch mal einen Kompromiss machen, bevor man endlos lange Planungen und Rechtsstreitereien und sonst was hat. Denke ich, müssen auch Radfahrer denken, dass es halt in einem so dichten Raum, Verkehrsraum, Lebensraum, dass man da nicht alles perfekt machen kann, sondern dass Radler und Zustände halt auch einen Kompromiss machen müssen. Da musst du halt mal ein bisschen langsamer fahren und dann geht's gleich wieder schneller. Also das ist meine Ansage. Entscheidend ist, dass wir schneller fertig werden.
Stichwort Kompromiss ist, wo Sie es gerade ansprechen, beengter Raum. Stuttgart ist vielleicht dafür ja ein Paradebeispiel. Da ist nicht so viel Platz. Alles, was Sie für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer machen, bedeutet natürlich, dass es jemand anders wegnehmen müssen. In dem Fall meistens oder oft auch Autofahrerinnen und Autofahrer. Wie managen Sie das? Also das kriegt man ja in Deutschland überall mit, dass es da Probleme gibt. In Berlin, in Stuttgart sicher auch. Also was ist da Ihre Antwort?
Also klar ist, dass das Auto zu viel Platz in den Städten hat. Und weil es zu viel Platz hat, darben die anderen. Also die Fußgänger haben sehr enge Wege, die zum Teil zugestellt sind oder teilweise zur Hälfte noch als Parkplatz freigegeben sind. Dann hat der öffentliche Verkehr häufig zu wenig Platz und Radverkehr auch. Deswegen klare Ansage, wir brauchen eine neue Flächenverteilung zugunsten der umweltverträglichen Verkehrsarten, also und der Lebensqualität. Also die eine oder andere Kreuzung wäre halt auch als Platz schön. Ja, und die dürfte halt dann keine so üppige Autoverkehrskreuzung sein. Also wir wollen eine andere Lebensqualität, eine andere Aufenthaltsqualität in der Stadt. Und dazu tragen halt Fuß- und Radwege mehr bei als eine 4- oder 6- oder 8-spurige Autostraße.
Aber wie machen Sie das den Leuten klar? Also wie nehmen Sie die mit? Weil das sind ja viele Menschen, die da tatsächlich noch heute, ich sag mal, auch ein bisschen drauf bestehen, auf dem Platz, den Sie ja jetzt immer schon hatten, zumindest in Ihrer Wahrnehmung.
Ja, das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Und natürlich kann ich die zum Teil gar nicht selber machen, weil diese Konflikte ergeben sich ja innerhalb einer Kommune, innerhalb einer Stadt. Und dort sind die Gemeinderäte zuständig und die müssen das ausfechten. Die unterstützen ja natürlich, aber die haben schon ein großes, großes Problem. Also da kommen die Grünen immer wieder, wenn ich sage, Leute, warum kriegt ihr nicht mal den Radweg in der Stadt hin? Dann sagen, boah, große Probleme, der ganze Bezirksbeirat ist dagegen, weil 3 Parkplätze wegfallen. Also das ist nur ein hartes Brot. Was wir ermöglichen ist, dass wir haben jetzt ermöglicht, dass die Parkgebühren für Anwohnerparken deutlich erhöht werden kann, damit auch klar wird, dass Autoparken nicht umsonst ist, sondern das kostet was und dass es den einen oder anderen auch vielleicht dazu bringt, dass er entweder das anders abstellt oder vielleicht auch aufs Auto verzichtet. Dann fördern wir natürlich auch eben diese Umbaumaßnahmen und wir stellen eben Mittel zur Verfügung für diese Umgestaltung und für die Bereitstellung von diesen Wegen für ÖPNV und für Rad. Und wir versuchen natürlich auch das kommunikative Umfeld und das Bewusstsein dahingehend zu ändern, dass wir sagen, für mehr Lebensqualität braucht es auch Platz für Lebensqualität.
Wie ist das mit den erwähnten Mitteln, die Sie zur Verfügung stellen? Man hört ja aus dem einen oder anderen Bundesland, dass die gar nicht in dem Umfang abgerufen werden, aus verschiedensten Gründen. Wie ist das in Baden-Württemberg?
Also bei den Radschnellwegen kann ich sagen, da haben wir aufgrund unserer Planungsoffensive ganz viele Mittel vom Bund abgerufen, sodass der Bund die Mittel bei uns blockiert hat, obwohl er welche übrig hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht alles nach Baden-Württemberg geben in dem Bereich. Wir haben auch eine Phase gehabt, wo wir Geld zur Verfügung gestellt haben, das die Kommunen nicht abgerufen haben, aber es ist nicht verfallen. Und das hat ja bei uns dazu geführt, dass wir die Radkoordinatoren eingeführt haben und die Förderung von Stellen für Radplanung und klimafreundliche Verkehrswegeplanung oder Stadtplanung überhaupt. Dafür haben wir Stellen gefördert bei Kreisen und bei kreisfreien Städten. Und seit es die Stellen gibt, kommen auch die Planungen und auch die Abfragen. Und jetzt ist nicht mehr das Problem, dass wir zu wenig haben. Aber es war ganz klar, das hing an der personellen Kapazität der Kommunen.
Sie selbst haben im Herbst 2020 Ihre kleine Geschichte der Mobilität veröffentlicht, die heißt Und alles bleibt anders. Was muss denn aus Ihrer Sicht unbedingt anders werden? Ist es das, was Sie vorhin angesprochen haben, muss alles schneller gehen?
Also auf jeden Fall müssen Veränderungen im positiven Sinne, also im Sinne der Nachhaltigkeit des Klimaschutzes, unbedingt schneller gehen. Und was ich glaube, mit dem Buch auch gut aufzeigen konnte, dass eigentlich in den letzten Jahrzehnten es schon mehrere starke Veränderungen gab. Alleine in meiner Jugendzeit gab es die große Verkehrswende weg von der Eisenbahn, weg von den Naturverkehren, sprich Pferdefuhrwerk und Ochsenkarren und so weiter im ländlichen Raum, hin zum Automobil und zum LKW. Und die Dominanz des Autos ist ja, die war ja nicht immer so, sondern das ist ja in den Jahrzehnten, also schwach beginnend in den 50er Jahren, dann aber 60er, 70er, 80er Jahre war dann sozusagen die automobile Transformation. Und heute stehen wir halt vor einer Transformation zur nachhaltigen Mobilität. Und das ist schon eine erhebliche Veränderung. Also auch die Digitalisierung wird auch den Verkehrssektor erheblich verändern, auch übrigens unsere Nutzungsformen erheblich verändern können. Und daran arbeite ich. Und das Buch ist auch ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich viele gute Konzepte haben und jetzt es darauf ankommt, sie umzusetzen, die Stadt umzubauen, also umzuplanen und umzubauen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, die man einfach nicht in ein paar Jahren hinkriegt. Also was in Jahrzehnten. Also der Stadtumbau hat ja in Deutschland schon also in Großstädten schon in den 30er Jahren begonnen. Und nach dem Krieg sind ja aufgrund der zerbombten Städte, hat man brachial in die Städte eingegriffen und hat sie autogerecht gemacht. Und das hat man dann im Grunde genommen eigentlich 5 Jahrzehnte verfolgt. Und deswegen braucht man auch ein paar Jahre mehr, um das wieder umzubauen. Aber der Stadtumbau beginnt.
Das sagt Winfried Herrmann, der grüne Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, hier im Podcast Antritt bei Detektor FM. Und wir sagen vielen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank für die guten Fragen und für die guten Debattenbeiträge.
Wenn wir hier Interviews führen, dann bin ich meistens derjenige, der sich bestimmte Begriffe mitschreibt. Und Christian ist der, der sich Sätze aufschreibt. Du hast hier diesmal einen Satz aufgeschrieben, ne?
Ja, habe ich. Soll ich ihn dir vorlesen?
Ja, bitte.
Im Radbereich gibt es einen Haufen Besserwisser. Ja, den fand ich sehr gut.
Ja, fühlst du dich eigentlich angesprochen?
Nein. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt da so eine Tendenz, ja, in verschiedenen Bereichen der Fahrradszene, da so ein bisschen nerdy zu sein, so ein bisschen besserwisserisch. Und da schließe ich mich durchaus ein. Nicht, wenn es um Technik geht, da habe ich ja gar keine Ahnung. Das haben, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer schon gelernt. Aber in anderen Themen auf jeden Fall. Ja. Und du? Bist du ein Besserwisser? Gerolf, jetzt ist die Stelle, wo du es auch mal zugeben kannst. Rahmenbau oder sowas. Oder Technik, wenn Jens Klötzer manchmal was sagt und du dann noch, ach hier, ist es nicht eigentlich so?
Ja, es könnte sein, dass man mich ab und zu dafür hält. Ich glaube, es hat was mit Tauchtiefe zu tun.
Tauchtiefe?
Ja,
oh Gott.
Also wie tief man ins Thema eingetaucht ist. Und ich glaube...
Ich habe sofort 2 Assoziationen, Tiefseetaucher und Tauchsieder. Aber das hat jetzt vielleicht wenig
mit dem Thema. Ja, vor allem, wenn die beiden zusammenkommen, dann wird's echt kritisch. Aber ich glaube, bei mir ist es so, wenn das so Herzensthemen von mir anbelangt, mit denen ich mich irgendwie schon länger auseinandergesetzt habe und für die ich auch irgendwie ein Faible habe, dann mag es sein, dass ich ab und zu besserwisserisch bin. Ja, das kann schon gut sein.
Zur Ehrenrettung muss ich aber sagen, du weißt ja auch oft vieles besser. Also zumindest als ich, so viel kann ich schon mal
das
sagen.
Das hat Christian Bollert gesagt, das würde ich jetzt gerne hier einfach im Raum stehen lassen. Ich möchte zur Ehrenrettung der Menschen im Radbereich sagen, dass die Besserwisserei ganz sicher nicht auf den Radbereich beschränkt ist.
Nee, das auf keinen Fall.
Und das ist wahrscheinlich so bei ganz vielen Sachen, die so nerdy sein können.
Ja. Das spricht ja auch ein bisschen für Leidenschaft, finde ich. Wenn man irgendwie für irgendwas kämpft und... Ja,
und ich möchte mich sogar zu der Behauptung versteigen, dass es was mit der Multidimensionalität des Themas zu tun hat.
Das zieht sich jetzt aber wirklich durch diesen ganzen Podcast, ja? Ein kleiner roter Faden. Ja.
Christian Bollert ist es aufgefallen.
Nach wie vielen Minuten eigentlich? Naja, vielen, vielen Minuten.
Ja, na dann, wenn man halt so eine gewisse Tauchtiefe entwickeln kann und wenn da so viel drinsteckt, ne, und wenn, wie wir alle wissen, was wir in jedem zweiten Podcast sagen, so ein Gegenstand halt ein Werkzeug ist und es dann ganz viele Verästelungen gibt, dann ist auch viel Raum Raum für Identifikation und viel Raum für Spartenwissen und dann kommt es halt. Und das ist ja auch in anderen Bereichen so. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich mit so IT-Leuten rede, wenn ich mal ein Problem habe und mich da versuche zu melden, dann muss ich mich manchmal hart anstrengen, überhaupt was zu verstehen.
Geht mir ähnlich, aber ja, obwohl ich da glaube ich, das ist ganz interessant, kommen wir jetzt sehr in so einen multidimensionalen Bereich. Von außen habe ich glaube ich die Zuschreibung, dass ich da schon sehr, sehr viel verstehe, aber für mich ist es trotzdem, gibt es ganz viele Ebenen, wo es dann für mich auch wieder kompliziert wird. Also es ist, da sind wir bei deiner Tauchtiefe, die ist vielleicht gar kein schlechtes Bild. Da bin ich ein Stück unter der Oberfläche, aber noch lange nicht am Grund. Ja, was ja wahrscheinlich eh nicht geht, aber da wären wir fast schon philosophisch.
Und jetzt nenne ich dir einen Beruf, und vielleicht ahnst du auch schon, welchen ich meine, bei dem die Tauchtiefe damit zusammenkommt, dass man trotzdem, wenn man eingetaucht ist, wieder zur Wasseroberfläche muss und Leuten, die vielleicht überhaupt keine Ahnung davon haben, einen Zusammenhang erläutern muss, ihn darstellen muss. Und jetzt weißt du,
welche. Lehrer. Nein. Du meinst Journalisten oder so.
Meine ich auch nicht. Ich meine Leute, die in der Fahrradwerkstatt stehen.
Ach.
Weil die müssen sich ziemlich genau auskennen mit dem, was da vorliegt. Und dann müssen sie es aber Leuten erklären, die sich ungefähr so verhalten, wie wenn ich irgendein IT-Problem habe.
Bevor wir aber dazu kommen, will ich noch eine Fußnote loswerden, einfach der Transparenz halber. Als Winfried Herrmann im Gespräch gesagt hat, die 2-Meter-Regel kann eigentlich weg, habe ich ein Lächeln auf deinem Gesicht gesehen.
Ich fand es eine für einen Minister schön plastische Aussage. Die ist relativ klar und die hat nicht so viel Interpretationsspielraum. Und ja, es ist so, es ist ein Spezialthema. Aber klar, es hat uns ja schon eine Weile begleitet. Und ich weiß von Leuten, die dort sich damit auseinandersetzen, dass sie das immer noch nervt. Insofern fand ich das schon mal
bemerkenswert.
Ja, bemerkenswert im Wortsinn.
Und dann kommen wir jetzt zu einer Frau, die sich auskennt und die sehr, sehr tief tauchen kann und trotzdem zurück an die Oberfläche, ohne dass sie, ja, da platzt. Oder ich weiß nicht, was das richtige Bild dafür ist. Jedenfalls, dass sie dann Menschen, die im Fahrradladen sind, auch ihre Probleme erklären kann. Und unter anderem auch mir, der bekanntermaßen jetzt nicht so die hellste Kerze ist, wenn es um Technik geht.
Und wir hier im Podcast für schräge Sprachbilder schwimmen jetzt eine Runde mit ihr. Christian, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Aha.
Welche willst du zuerst hören?
Na komm, die schlechte.
Okay, die schlechte Nachricht ist, es sind sehr viele Fahrräder krank in diesem Winter.
Ja, das überrascht mich bei dem Wetter aber auch nicht so richtig.
Ja. Willst du jetzt mal die gute hören?
Ja, bitte.
Haben uns einige davon geschrieben und wir können helfen. Denn wir haben hier die 2. Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank. Und dazu natürlich auch Christiane aus dem Bike Department Ost in Leipzig wieder bei uns. Hallo Christiane.
Ja, hallo.
Und wir haben aber auch noch quasi die 3. Nachricht, so halb gut, mittelschlecht. Wir haben wahnsinnig viele Einsendungen bekommen, also so ein bisschen auch die Qual der Wahl, Gerolf.
Ja, wir müssen redaktionell auswählen.
Ja.
Ja, ist ja, wirklich ja. So. Und wir haben jetzt eben eine halbe Stunde in der Küche gesessen und haben erstmal Krankheiten sortiert. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir können schon mal im Vorhinein vermelden, dass wir demnächst ein großes Frühjahrsputz-Spezial veranstalten werden.
Da bildet sich schon ein Cluster an Fragen auf jeden Fall. Ich sage einfach nochmal an der Stelle vielen Dank für all die Hörerinnen und Hörer, die uns Fragen geschickt haben. Und es ist ja eher schön, dass wir jetzt so wahnsinnig viele haben und uns überlegen mussten, womit fangen wir an, mit welcher Frage, mit welchen Menschen. Dementsprechend, es ist keine Wertung, welche Fragen wir jetzt beantworten, welche nicht, sondern schickt uns gerne weiter Fragen für Mein Fahrrad ist krank. Wir freuen uns hier jeden Monat mit Christiane welche zu beantworten. Und irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Und das machen wir jetzt.
In dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank verhält es sich nicht so wie beim letzten Mal, bei dem Christian das Problem mit seinem linken Schalthebel geschildert hat, was dann durchaus noch einige Erläuterungen nach sich gezogen hat, weil es etwas komplexer war, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören vorstellt. Diesmal haben wir eine Fülle an kleineren Problemen, an kleineren Fachfragen, die zum Beispiel Henning an Christiane sendet oder richtet. Und zwar schreibt Henning, mein Rad hat einen Alurahmen. Meine Sitzstange ist aus Carbon. In der Regel wird das Rad an der Sitzstange im Montageständer aufgehängt. Ich habe hier jedoch Hemmung. Das Rad ist dabei ja nicht im Wasser und will nach vorne wegfallen. Die Belastung für die Sitzstange stelle ich mir dabei als recht groß vor. Daher hänge ich es am Montageständer lieber am Alurahmen statt an der Carbon-Sitzstange auf. Sind meine Sorgen berechtigt und mache ich es richtig?
Ja, also auch wir in der Werkstatt hängen Carbon-Sattelstützen an der Carbon-Sattelstütze auf, also klemmen die Carbon-Sattelstütze, wobei das Wort klemmen jetzt vielleicht ein bisschen zu viel ist, weil natürlich wollen wir keinen Schaden anrichten und natürlich machen wir das nicht mit maximaler Klemmkraft. Und wenn man da ein bisschen vorsichtig ist, dann kann man das machen. Überhaupt gar kein Problem.
Okay, an der Stelle bin ich überrascht, weil ich hatte mir eigentlich immer gemerkt, Carbon-Teile lieber nicht klemmen mit so einer Klauenklemme, wie so ein Montageständer hat. Wie stellt ihr denn fest, wann das noch geht und wann man es lieber nicht machen sollte?
Naja, wir klemmen grundsätzlich keine Sattelstützen so fest ein, dass da irgendeine Verformung stattfinden kann. Also die Sattelstütze ist nach oben hin ja durch einen Sattelkloben oder irgendeine Form von Spannvorrichtung für den Sattel ja vom Durchmesser her dicker. Und entsprechend kann das Ganze gar nicht bis zum Schluss runterrutschen und am Ende kommt ja auch noch der Sattel obendrauf. Das heißt, eher hängen wir das leicht ein und klemmen dann so weit, dass es gerade nicht hin und her wackelt im Montageständer. Außerdem, was wir auch machen, wir haben solche Schutzpads in der Klemmklaue. Ja, letztlich reicht da aber auch ein Lappen oder sowas, mit dem man für eine moderate, taugliche Klemmkraft sorgt.
Das heißt, ich zu Hause kann das eigentlich auch machen, wenn ich darauf achte, irgendwas noch dazwischen zu machen und nicht zu fest zuzuziehen, um es jetzt mal als Laie zu sagen?
Ganz genau. Das, natürlich gibt es jetzt für solche Rahmen mit ganz speziellen, dünnwandigen, also dünner als Cola-Dosenartige Rahmen und Sattelstützen und Komponenten natürlich noch andere Möglichkeiten, Räder aufzuhängen. Oder in Montageständer eben. Aber das mit der Sattelstütze ist das Gängigste und wird Deutschland hoch und runter so gemacht. Und ich kenne wirklich überhaupt gar keinen Fahrradladen, oder der es mal geschafft hat, dadurch etwas zu zerstören. Also kann man machen. Man muss natürlich wie bei allen Sachen wissen, was man tut. Und deswegen nochmal bitte moderate Klemmkraft. Das muss nicht zugerammelt werden, sondern eben so, dass es gerade hängt.
Was heißt moderat? Was heißt moderat?
Dass es eben nicht mehr wackelt in der Klaue. Also gerade nicht mehr wackelt in der Klaue. Das würde ich als moderat bezeichnen.
Jetzt wissen wir ja, dass du auf 20 Jahre Werkstatterfahrung zurückblickst und wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, wie viele Sattelstützen du schon geklemmt hast, würde ich mir immer ganz, ganz grob schätzen, dass das bestimmt fünfstellig ist. Vielleicht ist es ja bei Henning noch einstellig oder auch zweistellig. Also wenn er sagt, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei und ich hänge das lieber nur auf am Alurahmen, ist es nicht doch besser, wenn er es so macht, als wenn er mit zu großer Klemmkraft da irgendwas so drückt?
Auch den Alurahmen, wenn das ein hochwertiger Alurahmen ist, kann man mit zu großer Klemmkraft sehr leicht zerdrücken. Man muss also in jedem Fall vorsichtig vorgehen und in jedem Fall gar keine hochwertigen Komponenten und Bauteile mit erhöhter Klemmkraft irgendwo einspannen. Das ist ja nicht dafür vorgesehen. Also die Sattelstützen sind an der Stelle, wo sie geklemmt werden, im Sattelrohr, also im Rahmen. Dort müssen die Kräfte der Klemmung aufnehmen können und nicht irgendwo anders. Und je hochwertiger das ist, desto dünnwandiger zum Beispiel sind die Komponenten auch dort, wo sie eben nicht geklemmt werden sollen. Und sie werden nie so konstruiert, dass man sie im Montageständer klemmen kann. Also für uns Mechaniker werden keine Sattelstützen erfunden.
Schade eigentlich.
Nee, das ist schon richtig so. Man muss etwas vorsichtig sein, aber übertriebene Panik macht da auch keinen Sinn. Also man kann seine Carbon-Sattelstütze gerne im Montageständer klemmen. Nochmal Augenmerk bitte, mit Klemmen ist nicht anrammeln gemeint, sondern gerade so fest und am besten mit einem Lappen dazwischen, auch damit man die Oberflächenbeschichtung nicht kaputt macht, dass das Fahrrad im Montageständer nicht mehr wackelt.
Ich will noch präzisieren, meine Aussage von eben, denn die war vielleicht missverständlich. Ich glaube, es ist auch nicht gut, den Rahmen zu klemmen, ne? Weil der Rahmen ist auch selbst sehr dünnwandig, sondern wirklich einhängen, ohne dass da irgendwas klemmt. Also vielleicht irgendwie an den Sitzrohrknoten oder so, das einfach da irgendwie aufhängen, dass er nur mit seinem Eigengewicht hängt oder so. Das ist vielleicht die bessere Lösung, oder? Weil Henning schreibt ja auch, er lagert das Rad im Montageständer. Und ich verstehe das jetzt so, dass er es an der Sattelstütze klemmt und es dauerhaft dort lagert.
Ja. Auch das ist eigentlich möglich. Auch da natürlich nicht klemmen, dass ein dauerhafter Druck auf das Material entsteht, sondern eben so, dass das Fahrrad gerade nicht wackelt. Dann ist das in Ordnung. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, ein Fahrrad zu lagern. Unter der Decke mit Strippen. Es gibt formvollendete Aufhängesysteme, die also total hübsch aussehen und ein Fahrrad eben auch an der Wand wie so ein Gemälde erscheinen lassen. Toll. Aber man muss eben gucken, wofür man das braucht. Und wenn man den Montageständer nun mal da hat und stehen hat und nicht extra auffalten muss, dann ist es durchaus möglich, das Fahrrad da zu lagern. Auf die Art und Weise schont der Henning nämlich zum Beispiel einfach seine Reifen. Also wenn das Fahrrad auf den Reifen stehen würde, würden Reifen und Schläuche mehr belastet werden, als ihnen gut tut. Und insofern moderates Klemmen in Ordnung.
Also praktikable Lösung stellen wir fest. Und ich habe wieder was gelernt. Auf den Reifen stellen ist eigentlich nicht so gut. Gut, dass mein Fahrrad hängt. Jedenfalls das, was mir am wertvollsten ist in meinem Herzen. Henning hat aber gleich noch eine Frage mitgestellt und die passt irgendwie auch ganz gut zur Jahreszeit. Und er fragt nämlich, kann ich aufgrund der Temperaturen meine Tubeless-Reifen und mein Rad im Winter in der weniger Grad warmen Garage aufbewahren, die vermutlich logischerweise nicht geheizt ist? Ist das eine gute Idee oder sollte er da dann doch lieber ins Wohnzimmer umziehen mit dem Ding?
Doch, das kann er machen. Also meiner Erfahrung nach passiert der Tubeless-Milch durch geringe Temperaturen nichts. Also ich habe noch nichts von eingefrorener Tubeless-Milch zum Beispiel gehört. Und ich habe auch noch keine auf meinem Werkstatttisch gehabt. Und nee, kann man machen. Ich meine, das verschleißt natürlich auch das Zeug, so wie Schläuche verschleißen, verschleißt auch Tubeless-Milch. Und insofern muss man die ergänzen bzw. ersetzen im Laufe eines Fahrradlebens, aber nicht schneller, wenn man das Fahrrad in der Garage zu Hause im Winter lagert.
Und in der Garage sind ja wahrscheinlich auch immer zumindest Plusgrade, also es ist meistens ja nicht gefroren. Also am Polarkreis würdest du jetzt vielleicht nicht sagen, in der Garage lagern. Also bei minus 10, 20 Grad oder so wäre es vielleicht doof oder ist auch wurscht?
Das weiß ich nicht genau.
Ja, da müssten wir mal die norwegische Christiane anrufen.
Da mache ich mich mal schlau. Nee, das ist ja immer eine gute Frage, aber bei also unseren hiesigen Temperaturen nee. Machen wir mal einen Test in der Werkstatt, wenn mal wieder Winter ist.
Vielleicht kommt ja noch einer.
Dann frieren wir mal Eiswürfel ein.
Und im Keller ist damit auch kein Problem, weil Garage, Keller ist ja vergleichbar.
Nein, absolut nicht.
Und ich weiß aus sicherer Hand, dass am Polarkreis die Garagen saisonal errichtet werden, nämlich aus Eisblöcken, Iglu-Garagen. Und da kann man dann mit den Kettenfahrzeugen und den Fatbikes reinfahren. Und das ist da durchaus gang und gäbe. Du hattest doch sowieso vor, dich da mal umzuschauen. Das hatten wir neulich schon.
Am Polarkreis.
Genau. Aber mir fiel noch ein, dass ich auch gehört habe von Leuten, die zumindest überzeugend so sich dargestellt haben, als würden sie sich auskennen, dass Temperaturwechsel gerade im Winter auch gar nicht so gut sind. Also dass es vielleicht sogar besser ist, das Rad bleibt, wenn ich jetzt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fahre, bleibt auch bei diesen Temperaturen über Nacht, als wenn ich es danach, wenn es ganz erkaltet ist, in die sehr warme Wohnung zum Beispiel trage. Weil dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Feuchtigkeit in die Lager zieht oder rausgedrückt wird. Ist da was dran? Du schaust etwas skeptisch.
Das ist die Gerold-Meyer-These.
Also, nee, ich habe das gehört von anderen Leuten.
Das kann ja durchaus sein. Die Frage ist, ob das an Universitäten in
Versuchsreihen,
Physiklehrgängen rausgefunden wird oder ob das wirklich was mit unserem Fahrradalltag zu tun hat. Und Da würde ich sagen, da kann man seinem Lager schon sehr großen Schaden zufügen mit Feuchtigkeit und Wasser. Aber da reden wir am besten drüber, wenn wir dann über die Frühjahrsputzaktion sprechen. Also durch das Hin- und Herräumen des Rades, mal ins Warme, mal ins Kalte, das sollte es aushalten.
Christiane hat einmal schon so viele Räder in der Hand gehabt, dass so eine kleine Spitzfindigkeit, so eine Theorie, Gebilde hier einfach die natürlich dran zerschellen. An der Praxiserfahrung natürlich kann man Rad auch in die warme Wohnung nehmen. Da war ich vielleicht ein bisschen falsch unterwegs, aber apropos unterwegs, Henning schreibt noch weiter und zwar, ich fahre
vor. Warte, mir ist gerade noch was eingefallen.
Okay.
Manchmal ist es sogar ganz gut, hohe Temperaturwechsel zu haben oder große Temperaturwechsel zu haben, denn unglaublich oft gibt es das Phänomen, dass in Stahlrahmen Alu-Sattelstützen festbacken und da kann man durch alles ganz kalt machen, sehr viel erreichen und die Sattelstütze wieder zumindest erstmal rausholen, dann natürlich sauber machen und mit einem ordentlichen Fett neu fetten und so. Aber das liegt natürlich denen sich die unterschiedlichen Materialien, Stahl, Aluminium und so weiter, unterschiedlich auch Kunststoff natürlich. Und damit, wenn man das weiß, wie sich das verhält bei Hitze oder bei Kälte, dann kann man eben auch damit arbeiten, um Probleme zu lösen. Das machen wir auch. Und das.
Das heißt, ihr nutzt auch schon mal Eispray oder sowas?
Ja,
oder?
Also genau für diesen Fall der festgebackenen oder gammelten Aluminiumsattelstütze im Stahlrahmen. Genau.
Spannend.
Man kann auch Lager so einbauen. Ne? Also Stahlkugellager, so Industrielager, kann man fast mit dem Finger in die Passform schieben, wenn man sie vorher einfriert. Und
das ist ja mein Horrorszenario, Lager einbauen, ja.
Und immer fetten nicht vergessen, bitte. Aber und die Passform, also die Lagerschale sozusagen, vorher etwas warm macht, mit dem Heißluftföhn zum Beispiel.
Bei Christian Bollert entwickelt sich gerade eine Geschäftsidee. Der wird eine Werkstatt-Iglo am Polarkreis aufmachen, um dann Spezialmontagearbeiten durchzuführen.
Und zwar ohne Eispray.
Ohne Eispray.
Aber mit einem Heißluftföhn.
Ja, wie gesagt, hat Henning aber noch weitere Fragen. Ich gehe mal zur nächsten. Mhm. Und er schreibt, ich fahre von ein sehr günstiges Einsteigerlaufrad der Marke Mavic. Wir können diese Marke hier nennen, oder
Christian? Es gibt auch andere Hersteller, Nutella, richtig? Nudossi und sonst was, genau.
Ja, genau. Die Speichennippe hört man des Öfteren leicht schnarren, vor allem im Wiegetritt. Dann kann es auch vorkommen, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ist das ein Zeichen für mangelnde Qualität oder sogar gut, weil es zeigt, dass das Laufrad ziemlich arg flext? Was sagst du?
Schnarren habe ich zum ersten Mal in dem Zusammenhang gehört.
Ich sage, das sind zwei Probleme, nicht eins.
Aha.
Es kommt relativ häufig vor, dass in Leichtbaulaufrädern, egal ob von guter oder mäßiger Qualität, die Speichen knarzen. Und das sind die Speichenkreuze. Es gibt es nicht immer, aber irgendwo sind die Speichen eingehängt, dann eben dort. Und sie sind natürlich auch verschraubt mit dem Speichennippel in der Felge. Meistens ist es ja so rum. Und da gibt es natürlich mikroskopische Bewegungen bei der Belastung des Rades und diese Bewegung erzeugt ein Knarzen häufig. Je mehr man mit Alunippeln zu tun hat, desto mehr. Und das kann man durchaus beheben mit etwas höherer Speichenspannung, mit dem richtigen Öl an der knarzenden Stelle. Die muss man natürlich dann erstmal rausfinden. Da es da allerdings auch wirklich um die richtige höhere Speichenspannung geht, sollte man da vielleicht als unerfahrener Schrauber nicht selbst Hand anlegen, sondern das dann vielleicht wirklich in eine Werkstatt geben. Aber Geräusche, da könnte man eigentlich auch mal eine eigene Sendung zu machen. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant.
Ist notiert. Ja. Schnarren kommt schon mal als einen Punkt drauf. Ja.
Raspeln und Zwitschern. Zwitschern hatten wir auch schon letztes
Zwitschern,
Mal.
Zwitschern, stimmt, ja. Ich erinnere mich.
Mhm. Was war denn hier jetzt eigentlich? Hier war es das Schnarren die Speichennippel. Also mit Ölen an der richtigen Stelle kommt man da bestimmt weiter. Und das sollte man abgeben. Aber es gibt ja noch ein zweites Problem.
Ich würde gerne noch zu dem ersten Problem fragen. Es ist ja ein akustisches Problem erstmal, so wie es beschrieben ist. Also es stört, dass irgendwie die Speichennippel schnarren. Ist denn dieses Schnarren der Speichennippel oder der Speichenkreuzung auch ein mechanisches Problem? Das heißt, ist da zu viel Unruhe im Speichengerüst, dass die Dauerhaltbarkeit beeinträchtigt ist? Oder ist das einfach nur Akustik und wenn man das überhören kann, dann kann man auch damit leben?
Also jeder, der mit so einem Knarren, Schnarren, Knistern einen Berg hochfährt, weiß, das kann man nicht überhören. Und es ist auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Bewegung. Insofern gibt es, wenn es trocken ist, auch auf jeden Fall ein Geräusch. Und das ist nicht unbedingt technisch bedenklich. Jetzt kann ich nicht sagen, ab welchem Punkt des Geräusches, also wie genau ein Geräusch sich anhören muss, damit es dann technisch bedenklich wird. Aber wenn das Laufrad wirklich hin und her schlackert, dann gibt es ganz andere Geräusche. Natürlich ab einem bestimmten Punkt ist diese Bewegung, die man ja hört durch das Geräusch, auch eine technisch relevante und bedenkliche Bewegung. Aber sagen wir mal, in den meisten Fällen nicht.
Wenn ich richtig hingehört habe, sagst du aber Alunippel, da ist es besonders oft.
Da ist es besonders oft und zwar bei den günstigen Einsteigerlaufrädern genauso wie bei den super teuren.
Ah ja, ist also keine Geldfrage.
Nee, das ist eine
Materialfrage.
Materialfrage, ja genau.
Dann kommen wir mal zum zweiten Teil dieser Laufradfrage von Henning. Da sagt er ja, dass die Bremsscheibe bei großer Schräglage im Wiegetritt den Bremsbelag berührt. Ich frage mich, ob das überhaupt was mit dem Laufrad zu tun hat, mit dem Laufrad an sich, oder ob es da eher um zum Beispiel die Achse, den Schnellspanner oder die Steckachse geht.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Schnellspanner normal fest angezogen ist oder die Steckachse mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist. Bitte nicht zu viel. Das machen die meisten Leute, die ziehen das und zerren das an, braucht gar nicht, steht drauf, ist gar nicht so viel. So.
Wie merke ich das denn wieder? Das ist jetzt wieder die Dummi-Frage von mir. Wie merke ich denn per Hand, dass es nicht zu viel ist?
Naja, also so eine Art Drehmoment-Erkennungssystem im Handgelenk erarbeitet man sich
irgendwie
im Laufe
der
Zeit.
Okay, ist wie der Popometer bei Michael Schumacher.
Genau. Das ist tatsächlich ein Werkzeug, was ich für zu Hause, wenn man an seinen hochwertigen Komponenten arbeitet, also gerade auch bei, vorhin hatten wir es ja mit Carbon-Komponenten, wenn man damit arbeitet, dann sollte man tatsächlich sich einen Drehmomentschlüssel hinlegen, um da nicht zu viel drauf zu geben.
Kann ich das ich muss jetzt da mal ganz doof nachfragen, kann ich das denn am Schnellspanner überhaupt dann nutzen, so einen Drehmomentschlüssel? Wie mache ich das? Den mache ich doch eigentlich mit der Hand fest, oder?
Am Schnellspanner kann man das nicht nutzen, aber zu festgezogene Schnellspanner habe ich jetzt noch nicht so viele auf dem Tisch gehabt.
Okay.
Aber zu festgezogene Steckachsen habe ich schon auf dem Tisch gehabt und das ist einfach ungünstig. Man macht sich da einfach zu viel kaputt.
Und was ist jetzt bei Henning los mit der schleifenden, im Wiegetritt oder in Schräglage schleifenden Bremsscheibe?
Ja, ich denke schon, dass es sich da um, also dass das Laufrad selbst ein Problem hat, aber jetzt nicht mehr die Speichen, denn die, wie soll ich das sagen, die Speichen hängen ja in der Narbe. Und an der Narbe hängt, aber eben nicht an den Speichen, sondern eben an der Narbe, hängt die Bremsscheibe. Und wenn die Bremsscheibe kippelt, kippelt definitiv auch das, woran die Bremsscheibe festgemacht ist, also die Narbe. Und die kann nur kippeln, und das hat mit den Speichen nun wirklich nichts zu tun, wenn das Laufrad Lagerspiel aufweist. Und insofern hat Henning wahrscheinlich zwei Probleme. Knarzende Speichennippel, möglicherweise Alunippel, kann ich mir vorstellen, und leicht ausgeschlagene Narbenlager.
Das heißt, er soll zum Fachhändler oder zur Fachhändlerin, weil an die Speichen soll er lieber nicht selber ran.
An die Speichen würde ich ihn jetzt vielleicht nicht gleich, da kann man einfach viel zu viel kaputt machen und dann braucht er tatsächlich einen neuen Laufradsatz. Er soll den vielleicht auch einfach erstmal nutzen und dabei auch was lernen. Und die Lager tauschen, ja, das kommt drauf an. Also wenn man so ein ganzes Wochenende für sich hat und und wirklich nichts zu tun, dann warum eigentlich nicht? Dann kann man auch sich einfach mal an sein Laufrad setzen und die Lager austauschen. Man muss natürlich richtig vorbereitet sein und die richtigen Lager haben. Und dafür sollte er in eine Fachwerkstatt.
Und die Lager dann in den Eisschrank tun, weil dann fallen sie besser rein in den Lagersitz.
Ganz genau.
Das haben wir ja schon gelernt. Letzte Frage von ihm. Wenn ich dieser Tage durch den Wald oder über matschige Schotterwege fahre, gelangen Schmutz und Wasser an meine Standard-Shimano-Bremsscheibe. Dadurch entsteht ein Schleifgeräusch, das ich eine ganze Weile hinziehen kann. Frage, stimmt es, dass einige Bremsscheiben schmutzanfälliger sind als andere? Was sagst du?
Ist nicht meine Erfahrung. Es gibt aber einige Bremssysteme, die auf Schmutz empfindlicher reagieren als andere. Also ich rede jetzt schon von Scheibenbremsen. Also unter den Scheibenbremsen gibt es welche, die da eher mit unanständigem Kratzen reagieren und welche das eben nicht tun. Und da hat es mit dem Luftspiel zu tun, das grundsätzlich mal konstruiert ist, also dem Spalt zwischen Bremsbelag und Scheibe, also der Strecke, die überwunden werden muss durch die Kolben, die die Bremsbeläge nach vorne zur Scheibe drücken, einmal von rechts, einmal von links. Und auch mit der Kolbengängigkeit zum Beispiel, also die je nachdem sind die besser gedichtet, etwas anders konstruiert. Die sind bei den verschiedensten Herstellern aus den verschiedensten Materialien, das geben die auch alles gar nicht so immer ganz genau durch. Das heißt dann Keramik, aber was das heißt wiederum, weiß natürlich keiner. In den besseren Fällen heißt das Keramik und das weiß natürlich trotzdem keiner, wie sich das zusammensetzt. Und da das stimmt schon. Also da haben wir die Erfahrung, machen wir auch. Da gibt es Scheibenbremshersteller, die weniger anfälliger sind und welche, die anfälliger sind.
Spannend. Und da er jetzt aber ja die Bremsanlage schon montiert hat und ich vermute, er möchte die nicht austauschen gegen eine mit einem größeren Luftspalt, würde ich jetzt deinen Worten entnehmen, dass das, was er machen kann, was er sich anschauen kann, ist, sind meine Kolben vollständig mobil oder klemmen die irgendwie?
Genau, das kann er machen. Und sobald er eben wieder im Hause ist, sollte dort auf eine spezielle Art gereinigt werden, die wir ja dann wahrscheinlich nächstes Mal uns angucken können.
Kleiner Teaser, ja, absolut.
Oder übernächstes Mal. Und dann haben wir uns noch entschieden, dass wir hier so eine Schnellfragerunde machen. Und diesmal haben wir eine schnelle Frage, die sich kurz beantworten lässt. Und zwar
hoffentlich.
Wird hier gefragt, ich suche ein wirklich gutes Fahrradhandbuch für uns Hobby-Fahrradschrauber. Das Ganze darf ruhig etwas umfangreicher sein. Vielleicht gibt es ja sowas wie die Bibel für den Zweiradschrauber. Und Christiane, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen und du hast sofort genickt. Wie heißt die Bibel?
Oh, die Bibel. Nein, es gibt zwei solche Bücher, die sehr umfassend sind. Das eine, leider nur noch gebraucht erhältlich, heißt Fahrradtechnik. Instandsetzung, Konstruktion, Fertigung, ist von Fritz Winkler und habe ich ganz am Anfang meines Fahrradlebens geschenkt bekommen.
Muss man aber im Antiquariat suchen.
Muss man jetzt leider im Antiquariat suchen. Und dann hat sich heute, also ersetzbar ist natürlich so eine Bibel, nur durch eine andere Bibel. Und die andere Bibel, die mir bekannt ist, ist von der Firma Park Tool oder zumindest von der Firma Park Tool unterstützt. Park Tool, das ist die Edelwerkzeugfirma für den Bereich Fahrradtechnik. Und das Buch heißt Das blaue Buch der Fahrradtechnik. Das ist immer noch lieferbar in, ich weiß nicht, der wievielten Auflage.
Genau, das große blaue Buch der Fahrradtechnik. Christian, kennst du das?
Nee, ehrlicherweise nicht.
Aber
ich lese auch nicht so viele Fahrradbücher. Doof, ne?
Ja. Vierte Auflage.
Mhm. Vierte Auflage.
Aber
ich würde sagen, das ist mit den Fahrradtechnik-Büchern genauso wie mit den Bibeln bei den Kochbüchern, davon kann man ja auch nie genug haben, beziehungsweise es gibt nicht das Kochbuch für alles, und so ist das bei der Fahrradtechnik eben auch. Da gibt es natürlich einfach auch die Fahrradzeitschriften, die immer mal mit Workshops auch ganz gute Hinweise geben, und sowas kann man sich ja dann einem auch in sein persönliches Kochbuch sozusagen abheften. Und ansonsten ist da probieren und studieren. Also das ist das Beste.
Und ich glaube, Parktool hat auch, wie einige andere, auch noch einen YouTube-Kanal, ne, wo sie auch noch das Ganze als Video anbieten, thematisch sortiert.
Ja, also YouTube ist ja sowieso eine Möglichkeit, sich vorzubilden und reinzugucken, aber da muss man sich natürlich durch den ganzen Wust des Wahnsinns und des Nonsens irgendwie durchkämpfen. Und das ist am Anfang schwierig, merke ich immer wieder, wenn wir keine Kapazitäten in der Werkstatt haben und wir dann auch nur noch sagen können, wir können dir den Schlauch verkaufen und dann noch YouTube und dann kriegst du das schon hin. Nein, das kriegen die meisten leider dann doch nicht hin. Und vielleicht wollt ihr ja auch noch eine
Videoreihe. Naja, warten wir mal ein bisschen ab. Wir haben ja jetzt im Moment relativ viel zu tun mit diesem Podcast schon. Aber ja, vielleicht eines Tages. Gerolf, siehst du dich als YouTuber? Ja, ne?
Als erstes sehe ich dich als YouTuber, Christian Bollert.
Ja. Ich mich nicht. Naja. Ja.
Kuchenkanal.
Auf jeden Fall gibt es ziemlich viele Hersteller, die, also SRAM zum Beispiel, die gute Videos online stellen und die man sich auch angucken kann. Das sind dann natürlich dann Spezialfälle.
Es gibt schon gute Tutorials, aber genau, ich habe auch das Gefühl, da das Richtige zu finden, ist schon mal die erste große Hürde. Ja.
Das Richtige gefunden hat in diesem Monat auf jeden Fall Henning. Denn dessen Probleme oder dessen Fragen konnten wir ausführlich beantworten in dieser Ausgabe von Mein Fahrrad ist krank, der mechanischen Rubrik beim Antritt auf Detektor FM mit Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig. Herrlich, oder? So ein langer Titel.
Super gut. Stell dir vor, das wäre dein Name.
Genau, wir versprechen, wir haben uns die verschiedenen Fälle notiert, sortiert, wir werden sie abarbeiten und wir werden in einer der nächsten Ausgaben ein Frühjahrsputz-Spezial machen, um da gleich die ganzen Putzfragen abzuarbeiten. Jetzt haben wir auch schon mal gelernt, wo das Geräusch bei den Speichennippeln, an den Speichennippeln herkommt, wie ich meine Sattelschütze klemme, wenn ich das denn machen will und wie das mit dem Lüftspalt ist und auch noch, wie die Bibel heißt. Und viel mehr kann man eigentlich in einem Gespräch nicht liefern, oder?
Das ja, die ich auch Sache mit dem Klimawandel hatten wir ja jetzt auch, ne? Also Temperaturen und so. Und,
hatten wir auch noch, und Christian Bollert hat noch eine Geschäftsidee geschenkt bekommen.
Ach, auch das noch, stimmt, mit dem Nordpolarkreis und so. Richtig, aber ich muss auch vielleicht so ein bisschen, wie sagt man so schön, Wasser in den Wein gießen. Wir werden es natürlich wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, wenn ihr fleißig so weiterschreibt, nicht schaffen, jede einzelne Frage zu beantworten. Wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten in den nächsten Folgen, aber seht es uns nach, dass wir nicht jede einzelne Frage beantworten können, sondern wenn wir merken, da fragen ganz viele Leute zum Thema Putzen, dann machen wir das in den nächsten Ausgaben vielleicht mal gesammelt. Aber wir freuen uns, also ich freue mich wie Bolle teilweise, dass so viele Fragen kommen. Dankeschön.
Und dann bleibt uns nur zu sagen, danke für den Besuch, Christiane, hier im Studio. Bis bald und viel Spaß in der Werkstatt.
Na, danke, dass ich hier sein durfte.
Wir sehen uns im März.
Jo.
Christian, du als Chefmechaniker.
Ja.
Besitzt du einen Drehmomentschlüssel?
Nee. Ich bin total blank, ne? Also ich habe Inbusschlüssel und einen Werkzeugkoffer, aber ich glaube keinen Drehmomentschlüssel. Ja. Und wenn, dann wüsste ich nicht, wo er ist. Vielleicht habe ich sogar einen. Wahrscheinlich habe ich keinen. Vielleicht habe ich. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, dass ich einen habe. Das ist die richtige Antwort.
Jetzt, wo du dein neues Fahrrad hast, über das wir auch schon gesprochen haben, wäre es vielleicht mal an der Zeit, sich so einen anzuschaffen, zumindest dann, wenn du das Fahrrad selbst ab und zu wartest.
Ne? Ich habe ja bald Geburtstag, ne?
Oh.
Naja, ist noch ein bisschen Zeit. Aber Ostern ist auch bald. Naja. Ja, nee, stimmt. Kommt auf die Liste.
Das schreiben wir uns mal auf den Zettel. Und wir haben uns nach diesem Gespräch mit Christiane außerdem gefragt, wie hängt ihr eigentlich eure Fahrräder auf?
Das finde ich total spannend. Also ich kenne einige, auch teilweise verrückte Konstruktionen in Wohnungen, in Kellern, in Fahrradabstellgaragen und so. Schickt uns doch mal Bilder bei Instagram zum Beispiel, wie ihr so eure Fahrräder aufhängt. Vor allen Dingen, wenn es skurril und ich würde mal sagen innovativ ist, dann würde es uns besonders interessieren. Die Idee mit dem Montageständer finde ich eigentlich ziemlich cool. Also hat vielleicht so ihre Tücken, aber an sich stimmt schon, wenn er da eh steht und der Platz dafür da ist, warum nicht?
Ja, wenn er entweder ist es in der Werkstatt, dann kann man das dann natürlich lassen. Oder ich hatte jetzt auch so ein Bild vor Augen, dass er zum dekorativen Element wird.
Ja, ist ja eh die Frage, wenn das Fahrrad an der Wand ist, was ja relativ oft passiert, dann ist es ja wie so ein Gemälde, hat der Christian auch nochmal gesagt. Ne?
Hängt dein neues Fahrrad eigentlich an der Wand?
Ja.
Oh.
Ja, ja. Aber da hing auch das alte, ehrlicherweise.
Willst du es kurz beschreiben, was du für eine Konstruktion hast?
Es ist gar nicht so spektakulär. Es ist so ein einarmiger Wandhalter, wo man es einfach so reinhängen kann.
Das Oberrohr einfach drüber.
Genau, einfach das Oberrohr drüber. Okay. Und darunter steht das alte Fahrrad auf dem Schuhregal in der zweiten Reihe sozusagen. Das ist auch ein bisschen nach Prioritäten sortiert. Im Moment eben mit dem Rollenreifen hinten drauf. Ja. Das ist meine Konstruktion, meine aktuelle Konstruktion. Ich habe aber auch schon geguckt und überlegt, ob es vielleicht eine gute Halterung für zwei Fahrräder gleichzeitig gibt oder so. Weil das wäre jetzt wahrscheinlich der nächste Schritt. Habe ich aber bis heute nicht geschafft. Naja.
Ich würde sagen, wir lassen uns inspirieren.
Stimmt, vielleicht kommt ja da was.
Von Menschen, die uns bei Instagram Bilder ihrer Fahrradaufhängungen oder Fahrradaufbewahrungsmöglichkeiten, Konstruktionen,
Seilzug,
Orte,
Flaschenzug.
Gibt's alles, Christian, ja. Gibt's alles.
Ich weiß.
Ja. Und dann sind wir mal gespannt, was wir da sehen. Und vielleicht kann ja Christian sein Frühling.
Könnt ihr auch mailen. Also bei Instagram schicken oder einfach eine Mail an antritt@detektor.fm. Ja.
Ihr seht, der ist wirklich hart interessiert an dem Thema. Vielleicht kann er seinen Frühling, indem er nicht nur Geburtstag hat, wie ich eben rausgehört habe, sondern indem er vielleicht auch dann Drehmomentschlüssel hat, indem er dann wieder von der Rolle die Rolle verlassen kann. Vielleicht kann er den noch damit versüßen, dass er eine neue Möglichkeit der Fahrradaufbewahrung bei sich zu Hause einführt.
Es wäre wirklich schön.
Womit wir planen, euch, so ihr das wollt, den März zu versüßen oder vielleicht ein bisschen zu bereichern, das sind genau zwei Dinge. Das sind nämlich unsere folgenden zwei Ausgaben und die erste davon, die kommt für alle am 4. März in dem Podcast-Player eurer Wahl und bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook.
Genau, und dort könnt ihr uns logischerweise auch die Bilder schicken und mich vielleicht inspirieren, aber vielleicht auch dann eben alle anderen Menschen, die uns bei Instagram beispielsweise folgen, weil da würden wir sie auch verteilen, die Bilder. Ich muss an dieser Stelle fast schon aus Chronistenpflicht nochmal Danke sagen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady und auch bei Apple Podcast Plus, denn das ist wirklich bemerkenswert und toll, wie viele ihr seid und dass ihr immer mehr werdet von Monat zu Monat. Eigentlich mit jeder Ausgabe, die wir hier rausballern, kommen auch neue Unterstützerinnen und Unterstützer dazu. Dankeschön.
Und bei Instagram, haben wir gerade gesehen, sind wir fast vierstellig.
Fast 1000, ja.
Ja.
Also sagt euren Freunden Bescheid, euren Eltern, die sind auch mittlerweile bei Instagram. Dann knacken wir die 1000 jetzt als nächstes Ziel. Das wäre tatsächlich super.
Ja, und da das hier ein multidimensionaler Podcast ist, lassen wir uns nicht nur von Bildeinsendungen auf allen möglichen Wegen inspirieren, sondern natürlich auch von einer uns hier angeschlossenen Musikredaktion. Wir haben das in der letzten Ausgabe schon mal erwähnt, aber es ist Zeit, das nochmal zu tun.
Und zwar amtlich.
Und zwar richtig amtlich.
Bei Detektor FM spielen wir für euch handverlesene Musik. Musik abseits der Charts und des Mainstream. Hier gibt's weder Algorithmus noch Genregrenzen. Von Folk bis Hip-Hop spielen wir, was uns am Herzen liegt. Am Wochenende liefern wir euch tanzbare Beats. Und am Sonntag gibt's die wohlverdiente Entspannung. Sunday morning, sunshine. Rund um die Uhr kuratiertes Musikprogramm aus der Detektor FM Musikredaktion. Geht auf detektor.fm und klickt oben links auf den Stream. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere.
Beim letzten Mal hatten wir übrigens gesagt, dass Jesse unsere Musikredakteurin neu im Team ist und ich mit ihr auch gesprochen habe im Detektor FM Destilliert Podcast. Und das war ihre Stimme, die wir gerade gehört haben. Also Jessie, schöne Grüße. Ist ja übrigens wirklich, wo wir hier aufnehmen, in Studio 3, nur 2 Türen weiter sitzt die Musikredaktion. Also es gibt keine Redaktion bei Detektor FM, die näher dran ist am Antritt. Rein physisch, möchte ich sagen. Und aber auch mental.
Und ich habe mir gedacht, wenn die schon so nah sind und wenn wir jetzt hier diesen kleinen Einspieler haben, dann können wir sie auch nochmal richtig zur Geltung bringen. Ich bin einfach rübergelaufen und habe gesagt, Leute, was ist in der Rotation? Was ist ein guter Song, der passt vielleicht zu einer Podcast-Ausgabe mit ein bisschen Überlänge? Ist natürlich auch ein langer Song rausgekommen und ich habe wieder was gelernt. Da stehe ich ja drauf. Die Band heißt übrigens nicht Röyksopp, sondern Röyksopp. Hast du das gewusst, Christian?
Nee, ich habe auch immer Röyksopp gesagt, aber Röyksopp, also so wie Shop heißen die. Aber du sprichst da wahrscheinlich auch gar kein Isländisch.
Nee, ist es nicht Schwedisch?
Ich dachte, es ist Isländisch, aber jetzt kommen wir, da hätten wir mal im Vorfeld nochmal richtig recherchieren müssen bei der Musikredaktion. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie Isländer sind.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Schweden sind. Oh. Nur einer von uns beiden kann recht haben oder niemand. Aber das kann man auch dazu sagen, wir haben ja sogar sozusagen schwedische Ausleger auch noch in der Musikredaktion.
Das kommt ja auch noch dazu, absolut. Ja. Jedenfalls ist hier, und das wird ja wirklich multidimensional, auch am Ende dieses Podcasts, Alison Goldfarb ist auch noch dabei, von mir sehr, sehr geschätzt, live eine absolute Granate. Die ist hier mit dabei und der Song heißt Es ist unmöglich, Impossible.
Ist nicht wahr.
Und damit sind wir raus für diesen Monat.
Und wünschen gute Fahrt auf der Rolle, auf dem Arbeitsweg oder sonst wie durch die Suppe.
Yeah.